Arkus bewegt. Der Podcast direkt aus den Arkus-Kliniken in Pforzheim. Unsere Spezialisten beantworten Ihre Fragen rund um den Gelenkersatz und die Sporttraumatologie. Von der Diagnose bis zur Reha. Wir begleiten Sie jeden Dienstag mit neuen Themen auf Ihrer Bewegungsreise. Lernen Sie unsere Spezialisten kennen und stellen Sie uns Ihre Fragen durch unsere Moderatorin Lisa Bornbaum. Bei weiteren Fragen schreiben Sie uns gerne auf Instagram oder besuchen Sie unsere Webseite www.sportklinik.de. Alle weiteren Informationen finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge Arkus bewegt.
Ja, und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge des Podcasts Arkus bewegt. Nachdem wir die Knie- und Hüftarthrose behandelt haben in den letzten beiden Folgen, geht's heute um eine Sportverletzung, die wahrscheinlich häufigste, würde ich mal behaupten, in den Arkus-Kliniken, den Kreuzbandriss. Dafür habe ich einen Experten eingeladen, Dr. Med-Christian Sobau, nicht nur leitender Arzt, sondern auch Leitung unseres MVZ. Vielleicht können Sie sich kurz vorstellen und die Hörer kurz abholen, was so Ihr täglich Brot in den Arkus-Kliniken ist.
Ja, vielen Dank, Frau Bornbaum, für die Einladung. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Christian Sobau. Aktuell bin ich eben nicht nur in der Sprechstunde tätig und im OP, wie alle leitenden Ärzte oder Chefärzte, sondern auch Leiter des MVZ, der Arkus-Kliniken. Dieses umfasst neben der Orthopädie auch die Radiologie, Nuklearmedizin, die Anästhesie und die Allgemeinmedizin.
Sehr gut. Ich hatte es jetzt schon eingangs gesagt, wir wollen uns heute ein bisschen mehr auf die Sportmedizin fokussieren. War denn die Aussage richtig, dass so der Kreuzbandriss so das verbreiteste Krankheitsbild in der Sportmedizin bei uns ist?
Wir sind irgendwo zwischen 1.500 und 2.000 vorderen Kreuzbandrekonstruktionen. Das heißt, die Aussage, Frau Bornbaum, war völlig richtig. Hier bei uns in der Arkus-Klinik ist die vordere Kreuzbandverletzung die häufigste Sportverletzung, die wir betreuen.
Okay, dann steigen wir da mal direkt ein. Wie entsteht denn so ein Kreuzbandriss und welche Mechanismen stecken denn da eigentlich so dahinter?
Um es anschaulich zu erklären, kann man sich einen Handballspieler, Spielerin vorstellen, die bei einer Bewegung, wo sie versuchen, im Angriff ein Tor zu schießen, nach links und nach rechts kurze Ausfallschritte machen, um den Gegenspieler zu täuschen und an ihm vorbeizukommen. Dabei macht das Kniegelenk eine X-Beinbewegung und in leichter Beugung und leichter Innendrehung stößt man sich aber in die entgegengesetzte Richtung ab, weil es soll ja eine Täuschung sein. Ich täusche nach links an und gehe rechts vorbei. Dabei stoße ich mich aber mit einem Kniegelenk ab, das, wie schon gesagt, in leichter Beugung und leichter Verdrehbewegung steht. Und wenn diese Kraft, die dann wirkt, zu stark ist, kann das vordere Kreuzband, das genau in diese Richtung zieht, von oben, hinten, außen, nach vorne, innen, unten, kann dann zu sehr gedehnt oder zu sehr verdreht werden und dann reißt so ein vorderes Kreuzband. Manchmal kann es auch der stumpfe Boden sein, dass sich der Fuß stehen bleibt. Ganz typisch ist auch beim Skifahren, wenn man so eine kleine Bodenwelle verpasst und auch da so eine kleine X-Bein-Ausweichbewegung macht, das sind die typischen Verdrehmechanismen, die zu so einer Kreuzbandverletzung führen.
Und wie erkenne ich das? Also es gibt ja nicht nur den Durchriss, es gibt ja auch den Anriss. Welche Symptome habe ich da? Also in Sachen Instabilität oder Schmerz oder Bluterguss, da gibt es ja die wildesten Bildergeschichten, die man so aus dem Freundesbekanntenkreis kennt. Was ist da so das Symptom, wo ich sage, oh, da soll ich mal nachschauen lassen.
Das ist eine sehr gute Frage. Am Anfang tut es natürlich weh. Und ganz typisch ist, wenn man die Patienten in der Anamnese befragt, konnten sie denn weiter Sport machen? Konnten sie den Berg denn noch selbstständig runterfahren? Und wenn man dann sagt, ja, aber mit Einschränkung oder nein, es hat sich total instabil angeführt, dann ist es schon sehr wegweisend. In der klinischen Untersuchung dann vor Ort fragt man nochmal nach der subjektiven Instabilität. Die ist fast das Wichtigste. Und dann gibt es dazu aber auch Tests, die man ausführen kann. Man versucht, die Funktion des vorderen Kreuzbandes, was ich vorhin schon gesagt habe, dass man bei Innenrotation und einer Vorwärtsbewegung, dass man dafür spezielle Tests durchführt und dort sollte es stabil sein und nicht zu sehr nachgeben. Es wird dann in den Untersuchungskursen immer die vordere Schublade propagiert, wobei der sogenannte Lachmann-Test, der vor allen Dingen die Beweglichkeit nach vorne stoppt, oder der sogenannte Pivot-Shift-Test, bei dem man das Knie verdreht und diese X-Bein-Bewegung dynamisch durchführt. Diese zwei Tests sind in der klinischen Untersuchung wegweisend. Wenn die zu, in der Medizinsprache, positiv sind, das heißt, das Ausmaß ist über 1-2 Millimeter, was normal wäre, der Gegenseite, also man muss immer beide Seiten untersuchen, weil es gibt Menschen, die haben laxe Bänder, es gibt Menschen, die haben steife Bänder. Wenn man da einen Seitenunterschied hat von mehr als 2 Millimetern, dann ist es meistens ein großer Hinweis darauf, dass es kaputt ist. Natürlich zählen auch Symptome wie Schwellung, wie Überwärmung, wie Bluterguss dazu. Aber entscheidend sind dann neben der bildgebenden Diagnostik tatsächlich diese klinischen Tests und in der Anamnese Hinweise auf Instabilitätsgefühl. Manche Patienten sagen auch, ich habe es reißen gehört. Auch sowas ist ganz typisch für eine vordere Kreuzbandverletzung.
Gibt es denn Geschlechter oder Altersgruppen, die irgendwie extrem belastet sind oder die da häufiger dann in der Sprechstunde auftauchen als andere?
Ja, das würde ich schon sagen. Es ist schon so, dass der junge Sportler, männlich und weiblich, häufiger betroffen sind, weil wir ja zwischen dem 15. und dem 30. oder 35. Lebensjahr doch die meiste sportliche Belastung haben, mit Mehrfachtraining pro Woche, mit Vernachlässigung von Regenerationsphasen, mit Erfolg. Das ist ja die Zeit, in der wir unsere sportliche Karriere, egal auf welchem Niveau, vielleicht intensiver verfolgen, sodass das schon eine gefährdete Patientengruppe ist. Es gibt viele Untersuchungen zu geschlechtsspezifischen Unterschieden und Frauen sind aufgrund ihrer Anatomie, dass häufiger X-Beine vorkommen, hatte man früher gedacht, viel gefährdeter. In der Realität bildet sich das so ab, dass Männer und Frauen gleich häufig operiert werden und auch ungefähr den gleichen Altersgipfel haben, jedenfalls in unserem Patientenklientel. Es gibt aber Untersuchungen, dass wenn man sich einmal das Kreuzband gerissen hat, und egal, ob dann operativ oder nicht operativ versorgt, dass man eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, es sich auf der gleichen Seite nochmal zu reißen und eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, dass die Gegenseite eine Knieverletzung bekommt. Dann gibt's einen weiteren Altersgipfel. Das ist dann so der von uns benannte Weekend Warrior. Das sind die Menschen, die mit 40 plus, 50 plus nur am Wochenende Zeit haben, Sport zu haben, unter der Woche beruflich oder privat sehr stark eingebunden sind und die keine Zeit haben, regelmäßig in ein Fitnessstudio zu gehen oder bevor sie am Winter die Skisaison krachen lassen, so wie wir es früher gelernt haben, nochmal eine Skigymnastik monatelang zu machen, sondern ja, ich kann ja Skifahren, kein Problem. Also das ist der zweite Altersgipfel. Oberhalb des 70. Lebensjahres sind Kreuzbandrisse sehr selten. Oberhalb des 60. Lebensjahres schon seltener und unterhalb des 10. Lebensjahres ist es auch was ganz Seltenes.
Okay, dann haben wir da schon mal einen guten Einblick bekommen. Wenn das Kreuzband jetzt gerissen ist, welche Behandlungsmöglichkeiten haben wir denn? Also von konservativ bis operativ natürlich?
Ganz wichtig gilt es hier zu unterscheiden, dass wir diese Möglichkeiten haben, konservativ und operativ. Es gibt Patienten, die unterschiedlich groß, unterschiedlich alt, unterschiedlich schwer, unterschiedliche Lebenssituationen, unterschiedlichen beruflichen und sportlichen Anspruch. Bedeutet, wir müssen individuell auf den Patienten eingehen und in der Anamnese ganz klar herausstellen, welche dieser Lebenssituationen zutrifft und wo der Anspruch des Patienten liegt. Klassische Geschichte, ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, die wurde von ihrem Mann mal gezwungen, mit auf den Skiberg zu gehen. Der war es leid, immer allein mit seinen Kindern. Und sie hat eher so ein bisschen Wellness gemacht und war dann aber die ganze Zeit dabei. Und da hat der Mann gesagt, nee, du lernst jetzt Skifahren mit Mitte 40. Und dann war die auf dem alpinen Berg und beim dritten Abfahrt hat sie sich auf dem Übungshang das Kreuzband gerissen. Und ich war in der Nähe, hab sie untersucht, es war eindeutig und da hat sie mir zugeflüstert, sag's nicht meinem Mann, aber ich möchte gar nicht operiert werden, weil es stimmt doch, dann muss ich nie wieder Skifahren. Und ich so, wenn wir dich nicht operieren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du nie wieder Skifährst, sehr hoch. Super, weil in meinem Privatleben, Christian, ich gehe nur spazieren, ich fahre selten Fahrrad, ich habe einen sitzenden Beruf, ich will gar keinen Sport machen. Dann habe ich gesagt, dann machen wir es erstmal konservativ und sagen deinem Mann nix. Das ist jetzt 10 Jahre her und ihr geht's weiterhin gut. Sie macht regelmäßig ihre Übungen, sodass ein ganz wichtiger Bestandteil, wie schon gesagt, erstmal Anamnese machen, was möchte denn der Patient? Das zweite ist dann ganz wichtig, welchen Beruf hat der Patient? Es gibt Berufe, da muss man ein stabiles Kreuzband haben. Menschen in Gefahrensituationen, Feuerwehrleute, Polizeikräfte, Sportlehrer. Das sind so die ersten drei, die mir einfallen. Da gibt's rechtliche Bestimmungen, dass ohne ein stabiles Kreuzband gar keine Berufsausübung möglich ist. Und dann gibt's eben Menschen, die von Anfang an mit der Idee kommen, ich will operiert werden. Und es gibt Leute, die sagen, auf gar keinen Fall, ich lass mich erstmal konservativ behandeln. Und hier muss ein Plan festgelegt werden, das ist ganz wichtig, dass es nicht heißt, ja, dann operieren wir erstmal nicht, gehen Sie weg. Das ist in der heutigen Zeit viel zu wenig. Und auch wenn man sagt, ja, wir operieren, hier ist ein Termin, auch das wäre zu wenig. Es gibt nach einem Verletzung gibt es eine vom Körper selbst induzierte Heilungsphase. Die dauert in der Regel 4 bis 6 Wochen. In dieser Zeit kann man den Patienten betreuen in Abhängigkeit von Schwellung, von Schmerzen mit Bewegungseinschränkung, über Entlastung an Unterarmgehstützen, starke Prellung, über Orthesen zur externen Stabilisierung, über Physiotherapie, Lymphdrainage, vielleicht schon leichtes Training, über Schonung, aber auch über Belastung. Diese Phasen nennt man heutzutage Prä-Rehabilitation, also Pre-Rehabilitation. Und ob ich dann operiere nach diesem Zeitpunkt oder nicht, das spielt erstmal keine Rolle. Ich muss es einleiten. Und dann kann der Patient selbst entscheiden, nach 4 bis 6 Wochen, ja, ich habe zwar einen OP-Termin, aber ich habe überhaupt nichts mehr. Ich kann sogar joggen, ich habe keinerlei Instabilität. Und immer wieder zurückführen, Instabilität unter Belastung, das ist entscheidend für den Patienten individuell richtige Therapiewahl. Und es gibt sehr gute Untersuchungen, vor ein paar Jahren im Lancet erschienen. The Lancet ist die Bibel der wissenschaftlichen Journals, das am höchsten neben Nature anerkannte naturwissenschaftliche Publikationsorgan. Da wurde über Jahre geschaut, Patienten, die man operiert hat und die man nicht operiert hat. Und die wurden aber alle gezwungen, die gleiche Art von Therapie, die gleiche Art von Sport. Und die wurden insofern ausgewählt, dass die alle ähnlich groß, alle gleiches Geschlecht, gleiches Alter. Sehr aufwendige Studie und man hat nach 3 Jahren festgestellt, dass die operative Gruppe sehr gut abgeschnitten hat. Die nicht operative Gruppe, weil sie so viel Sport machen mussten oder es deren Anspruch war, nicht so gut abgeschnitten hat. Und von der nicht operativen Gruppe ist ein großer Anteil in die operative Gruppe gewechselt. Das heißt, um das zusammenzufassen, nicht ganz wissenschaftlich, kann man einfach sagen, wenn jemand den konservativen Weg gehen möchte, dann begleite ich diesen Patienten mit dem Hinweis, sollte es nicht funktionieren und ich Schmerzen, Schwellung, Instabilität verspüre bei der Aktivität, die ich gerne ausüben möchte, sei es beruflich oder privat, dann bitte wieder früher vorstellen, sofort vorstellen. Und dann müssen wir gemeinsam den operativen Weg gehen. Und bei den Menschen, wo es offensichtlich ist, die grob instabil sind, da muss man natürlich dann schon individuell drauf eingehen und sagen, also bei ihnen wäre es absolut sinnvoll zu operieren. Bei dem ganzen Gesagten haben wir jetzt bisher über eine isolierte vordere Kreuzbandruptur gesprochen. Wenn aber Begleitverletzungen dazukommen, wie eine Meniskusläsion, wie eine Knorpelläsion, dann stellt sich häufig die Frage nach der konservativen Therapie, nicht Begleitverletzungen, haben zusammen mit der Instabilität durch den Kreuzbandriss eine sehr schlechte Prognose und müssen behandelt werden. Kommen über Meniskus- und Knorpelschädigungen auch noch Seitenbandverletzungen dazu oder eine zusätzliche Verletzung des hinteren Kreuzbandes, sprechen wir über Multiligamentverletzungen, und da funktioniert eine konservative Therapie super, super selten. Das ist der eine von 1000 oder von 10.000. Und deshalb wird dort auch fast immer zum operativen Weg geraten, teilweise sogar mehrstufig. Zuerst muss man die Peripherie stabilisieren und dann erst das Kreuzband in einem zweiten Eingriff. Also hier sind wir wirklich gezwungen, individuell auf den Patienten einzugehen und mit ihm den von ihm gewünschten Behandlungsweg zu gehen, unter dem Hinweis und der ärztlichen Pflicht, dass wir in die eine oder andere Richtung zuraten oder abraten können.
Okay, heißt, wir haben auch hier wieder, wie bei allem, was den Menschen betrifft, eigentlich jedes Mal ein individuelles Krankheitsbild, einen individuellen Weg, der da gewählt wird, der von uns betreut wird. Aber wenn es denn jetzt zur OP kommt, also welche OP-Techniken gibt es und wie läuft so eine Rekonstruktion dann vielleicht auch ab? Und Stichwort Arthrex, was spielt das für eine Rolle in Ihrem Alltag?
Das ewige Thema der vorderen Kreuzbandruptur ist, wie versorge ich richtig? Da ich jetzt doch schon deutlich fortgeschrittenen Alters bin und in meinem dritten Jahrzehnt als Arzt tätig, habe ich viele, viele Entwicklungen mitgemacht. Anfang der 90er hat man sich darauf konzentriert, welches Transplantat ist das Richtige. Und da wurde die Patellasehne mit einem Knochenblock aus der Kniescheibe und aus dem Unterschenkel als das Standardtransplantat angesehen, das irgendwann in den 80er Jahren, soweit ich weiß, in Deutschland sogar erfunden wurde. In den Jahren davor, in den 60er, 70er Jahren, hat man eine sogenannte Tractopexie gemacht. Da hat man ein Stück von einem äußeren Teil außen an einer anderen Stelle fixiert, um diese Drehung nach innen zu verhindern, weil es die Möglichkeit der Arthroskopie gar nicht gab und man nicht in das Gelenk so reinschauen konnte. In den 90er Jahren hat man gemerkt, die Patellasehne, diese Kniestrecksehne und vor allen Dingen die Knochenblöcke hinterlassen ganz schön viel Nebenwirkung, wenn man da zwei Löcher im Knochen hat, und ist auf Sehnen eingegangen, die an der Oberschenkelrückseite liegen. So seit den 2010ern geht man jetzt darauf ein, dass man eher ein Stück oben aus der Oberschenkelstrecksehne nimmt. Diese drei Transplantate haben sich bewährt, funktionieren alle gut, werden auch da unterschiedlich eingesetzt, je nachdem, welcher Patient vor mir ist oder je nachdem, welche OP-Methode man präferiert. Alle Langzeitstudien zeigen, die Transplantate sind vergleichbar. Dann wurde viel darüber gesprochen, wie man den Bohrkanal anlegt und wo man den im Knie anlegt. Und hier ist man weggekommen von einer Isometrie hin zu einer anatomischen Lage. Das heißt, ich schaue individuell bei dem Patienten, wo liegt denn anatomisch im Kniegelenk das Kreuzband, und ich versuche es an dieser Stelle zu rekonstruieren. Und dann kommt jetzt auch die Firma Arthrex ins Spiel, einer unserer Kooperationspartner in dem Bereich Medical Tech für gelenkerhaltende Operationen, ein sehr großer und sehr langjähriger Partner. Es ging dann um die Transplantatfixation. Wie mache ich denn so ein Kreuzband im Knochen fest? Und da sind die Firmen sehr innovativ gewesen, aber die Wissenschaft hat auch viel dazu beigetragen. Fixiere ich das Kreuzband im Knochen? Fixiere ich das Kreuzband außerhalb vom Knochen? Arbeite ich ohne jegliche Fixationsmaterialien und nehme Knochenblöcke wie so ein Flaschensektkorken, um das zu fixieren? Auch da gibt's viel Wissenschaft dazu, und die Methoden funktionieren, die haben sich immer weiter verbessert, und Arthrex ist da sehr, sehr innovativ. Die haben eine eigene riesengroße Forschungsabteilung, stellen sich selbst und ihre Innovationen und Produkte auf den Prüfstand, veröffentlichen das auch wirklich in hochrangig publizierten, gerankten wissenschaftlichen Journals. Und diese drei Bausteine Transplantatwahl, Bohrkanallage und Fixationsmaterialien sind auch heute noch Bestandteil von vielen, vielen Kreuzbandkongressen. Am Ende vom Tag bleibt, sei neugierig und offen für alles. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Der letzte Trend seit den 2010ern, 2015ern ist, dass man mehr Wert legt auf die Meniskusversorgung, weil die das vordere Kreuzband nach hinten stabilisieren, und auf die Peripherie mit dem sogenannten AML innenseitig und dem ALL außenseitig. Das sind zusätzliche kleine Bandchirurgien, die den Stress auf das vordere Kreuzband und das, was es tun soll, nämlich diese zu starke Vorwärts- und Innenrotationsbewegung vermeiden. Diese zusätzlichen Bandchirurgien helfen dabei. Und das ist so der aktuelle Trend, wann welcher Patient wiederum individuell mit oder ohne dieser Zusatzbandchirurgie versorgt wird. Die Rekonstruktion selbst als Operation, abhängig von dem gerade Gesagten, dauert irgendwo zwischen 35 und 60 Minuten, je nach Patient. Und im Anschluss daran erfolgt eine Rehabilitationsphase, die schon einiges an Zeit bedarf. Erstmal 2-3 Wochen Entlastung in der Regel, viel hochlagern, schonen und kühlen. Dann im Anschluss daran auch nochmal eine sehr lange Phase über mehrere Monate, regelmäßige Physiotherapie, Steigerung der Beweglichkeit, leichtes Krafttraining bis zum Übergang von moderater Belastung.
Genau, das haben Sie jetzt schon ein bisschen vorweggenommen. Die nächste Frage wäre gewesen, wie lange denn so eine Reha dauert. Aber im Zuge der Reha gibt es ja auch ganz viele Risiken, die bestehen. Also gerade wenn man irgendwie zu früh zurückkehrt, irgendwie gerade jetzt im Profisport oder im regelmäßigen Sport, gut, da ist die Betreuung ja auch immer mal noch eine andere. Aber trotzdem ist ja dieses zu früh beim Kreuzband ein großes Thema. Wie sieht's denn da aus?
Das ist auch etwas, was ich meinen Patientinnen und Patienten immer wieder sage. Es gibt zwei Phasen in der Rehabilitation, die schlecht sind. Das ist zu früh zu viel Belastung oder zu früh zu wenig Training. Bedeutet, ich habe es eben schon angesprochen, wir unterstützen unsere Patienten in der zu Hause postoperativen Phase mit Physiotherapie, mit Lymphdrainage in Form von Verordnungen, aber auch mit einer Motorschiene, die die Beweglichkeit in den vorgegebenen Zahlen vorantreibt, und mit einem Muskelstimulations- oder Tensgerät, damit die Durchblutung des Muskels hochgehalten wird. Das ist so die Phase der ersten 3-4 Wochen. Anschließend ist es ganz wichtig, dass der Patient zusammen mit den Betreuern, ob das jetzt ein Trainer, ein Physiotherapeut, ein Osteopath, der niedergelassene konservative Orthopäde, der Hausarzt, dieses Team sollte den Patienten führen und beraten, wobei der Hauptansprechpartner meistens in den ersten 2-3 Monaten der Physio ist, weil in der Zeit 2-3 Mal die Woche Kontakt stattfindet. Zusätzlich kann man in dieser Zeit auch digitale Gesundheitsverordnungen treffen, sogenannte DIGAs. Das sind Apps, die durch das Bundesamt für Arzneimittelsicherheit geprüft sind im Rahmen einer prospektiv randomisierten Studie und deren Wirksamkeit statistisch belegbar ist. Diese Apps sind, wie wir es alle heute gewohnt sind, unser täglicher Begleiter auf dem Smartphone, wo man reinschaut und neben wissenschaftlichen Datenbanken auch zugreifen kann auf eigene Trainingspläne, dass man mit Videoanleitung trainiert. Ich sage dann zu meinen Patienten immer, jetzt ist die dritte Woche nach Kreuzbandoperation. Es ist Sonntagnachmittag. Ja, was darf ich denn jetzt überhaupt? Ich habe heute keine Physio. Die ist erst am Mittwoch. Und wo bin ich denn jetzt in meinem Stand? Jetzt vergleiche ich mich mal und gehe mal in meine App rein. Und dann sehe ich einen Trainingsplan. Ich sehe Trainingsinhalte. Es übt jemand mit mir. Ich habe am Ende eine Lernerfolgskontrolle, weil ich mich mit dem Kollektiv vergleichen kann. Also sowas ist zusätzlich notwendig. Und dann ist das Schwierige, dass wir früher immer feste, starre Zeitpunkte hatten. Sie dürfen nach 6 Wochen das, nach 12 Wochen das, nach 18 Wochen das. Das machen wir nicht mehr so. Heute geht's nicht mehr nach sogenannten Timelines, sondern heute geht's nach dem, was ich erreichen kann, in der Testung. Das heißt, heute geht's um sogenannte Meilensteine. Oder in der jüngeren Sprache geht's um ein Level-Up-System, wenn man an Gamification nennt. Bedeutet, erst wenn ich Level 1 geschafft habe, darf ich in Level 2 weitermachen. Und es gibt nicht die Möglichkeit, wie in so Online-Spielen, dass ich mir durch irgendwelche Token oder Geld zusätzliche Hilfsmittel kaufe. Und das ist eine ganz sensible Phase, dass der Patient hat immer einen Eigenanspruch. Ich muss in 3 Monaten die Weltmeisterschaft gewinnen. Ja, schön und gut, aber ihr Knie ist erst auf einem Niveau, dass sie in 3 Monaten noch nicht mal gegen ihr Kind Wettlauf gewinnen. Also wir müssen die Patienten führen und ganz klar zeigen, mit Hilfe von Testung, und das fällt heutzutage nicht mehr in die Aufgabe von Ärzten, sondern eher in die Aufgabe von Trainern und Therapeuten, dass gewisse Funktionstests durchgeführt werden, an denen ich sagen kann, hoppala, Mensch, Sie sind ja viel weiter, als ich gedacht habe. Wir können ins nächste Level einsteigen. Oder, schauen Sie mal, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Auch da gibt es sehr schöne Untersuchungen, die gezeigt haben, um auf Ihre Frage zurückzukommen, wenn ich zu früh in das nächste Level einsteige, ist die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Verletzung viel zu hoch. Das ist so diese, ich will zu früh zu viel. Aber das Zweite, was mir noch ganz wichtig ist, wir befinden uns im Monat 7, 8, 9 nach Kreuzbandriss. Und ich bin eigentlich schon wieder voll fit und darf schon wieder und will wieder und kann wieder. Es ist aber dann trotzdem ganz wichtig, dass man seine langweiligen, stabilisierenden Übungen macht. Dass man sein langweiliges Krafttraining macht. Ob das jetzt mit oder ohne Gewicht ist. Oder mit oder ohne Maschine und Seilzug. Dass man wirklich weiß, ich benötige zur Regeneration irgendwo zwischen 12 und 18 Monaten, bis ich wieder auf einem Leistungsniveau von Koordination und Muskulatur bin, die der Gegenseite zu circa 85-90% entspricht. Und deshalb gibt es nicht nur dieses erste zu früh zu viel, sondern auch das zweite zu früh zu wenig. Und das sind für mich, das sage ich meinen Patientinnen und Patienten immer, das sind ganz wichtige Dinge, arbeiten Sie daran und leider, das haben die wenigsten Menschen, bleiben Sie geduldig. Dann verhindern Sie auch mit dem Training, dass es wieder kaputt geht und dann hält's auch.
Heißt, neben Ihrer Behandlung kann der Patient zur Mitarbeit im Prinzip Geduld, Disziplin, Routine mitbringen und dann kann man das bestmögliche Ergebnis erzielen. Sehr gut. Zum Schluss wollen wir immer noch einen Expertentipp vom Experten. Und meine Frage wäre jetzt heute, wie lässt sich denn ein Kreuzbandriss vorbeugen? Oder gibt es irgendwelche Übungen, auch hier Routinen, die man in den Alltag einbauen kann, die einfach das Risiko mindern? Ich meine, verhindern kann man es nicht, aber ich glaube, von mindern können wir sprechen.
Ja, das ist ein wunderbares Stichwort. Auch hierzu gibt es von mir eine Geschichte dazu. Es war Ende der 90er, Anfang der 2000er, dass ein sehr bekannter norwegischer Kollege die norwegische Handball-Frauennationalmannschaft betreut hat. Und ihm ist aufgefallen, dass immer zum gleichen Zeitpunkt im Training Kreuzbandverletzungen aufgetreten sind. Und gerade bei seinen Damen, wie ich ganz am Anfang ausgeführt habe, mit diesen Stemm- und Täuschungsschritten nach rechts, links, die Kreuzbandrisse aufgetreten sind. Dann hat er Videoanalysen gemacht und hat sich gedacht, je mehr wir diese sportartspezifischen Bewegungen üben, desto mehr trainiere ich auch die Muskulatur, die dann reflexartig das zu viel und zum Trauma führende Kraftmoment wegtrainiert. Dann hat er ein Konzept entwickelt und hat es tatsächlich geschafft, dass unter seiner Führung und seinem Trainingsprogramm, dass dann alle Damen vorher und nachher nach einer Trainingseinheit in der Nationalmannschaft machen mussten, dass dieses Trainingsprogramm die Inzidenz, also das Auftreten von Kreuzbandrissen, um 80% gesenkt haben. Das hat er dann dementsprechend publiziert und hat es auch in die Welt getragen. Und Dann hat sich die FIFA gedacht, naja, das ist ja ein super Konzept und bevor wir das Rad neu erfinden, kopieren wir das, kaufen das ab und nennen das aber FIFA 11 Plus wegen FIFA Spieler 11 Mannschaft hier Fußball. Und das Konzept war dann so erfolgreich, dass es eingesetzt wird, mehr im Spitzensport als im Breitensport, weil dort einfach Zeit und Geld fehlt, dass dieses präventive Training, Stangenlaufen, Einbeinstandwaage, mit Seilzug die Bewegungen machen, mit Widerstand, dass diese Dinge heute standardisiert dazugehören und der Otto-Normalverbraucher kann zum Beispiel auf die Seite der Deutschen Kniegesellschaft gehen und sich dort das entsprechende Trainingsprogramm runterladen und für sich selbst diese Übungen durchführen. Und das kann man schon im Kindesalter beginnen, wenn man sieht, okay, meine Kinder, mein Kind machen jetzt sportlich ambitioniert mehr Sport, mehrfach die Woche, dadurch ist das Verletzungsrisiko höher. Dann kann man dieses Trainingsprogramm durchführen. Das sind relativ einfache Übungen, die man auch heutzutage tunt online ein Video-Avatar vor und man kann das nachbeüben und nachtrainieren. Das sind, glaube ich, ganz gute Dinge. Neben den Dingen, dass eine Regenerationsphase noch viel wichtiger ist als früher. Es gibt viele Untersuchungen, die zeigen, wir haben gedacht, wir scheren alle Menschen über einen Kamm und man macht nur alle 48 Stunden Sport. Das langt als Regenerationsphase. Das stimmt so natürlich nicht. Das hat was mit Lebensalter, mit Lebensphase zu tun. Das hat was mit dem Habitus des Menschen zu tun. Und heute ist man eher, dass es Menschen gibt, die nach 24 Stunden schon wieder trainieren können und andere brauchen 72 Stunden. Und heutzutage ist man auch viel mehr auf gesunde Ernährung bedacht. Dank an alle Mütter da draußen, die da besser sind als alle Väter. Und man kann mit Supplementen sogar sportartspezifisch arbeiten. Ein Ausdauersportler braucht andere Supplementierung, die er entweder über Obst und Gemüse vermehrt oder eben in Form von Produkten, die man kaufen kann, einnimmt, als jetzt zum Beispiel ein Kraftsportler oder ein Stop-and-Go-Sportler. Auch da gibt es mittlerweile Unterschiede, sodass die Mischung aus präventivem Training, vorher hat man gesagt, ja, ich mache Fitness, und Ernährung und Lebenseinstellung mit ausreichend Regeneration und Schlaf, dass diese Dinge heute schon dazu beitragen, dass man auch tatsächlich schwere Verletzungen wie einen vorderen Kreuzbandriss in der Häufigkeit reduzieren kann.
Das war die neue Folge des Podcasts Arkus bewegt. Wenn Sie weitere Fragen oder Anregungen haben oder bestimmte Themen hören möchten, schreiben Sie uns doch gerne. Und natürlich freuen wir uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund und vor allem in Bewegung.